Ja gut, ganz herzlichen Dank für die freundliche Einführung und die Einladung. Es ist wunderschön, da in Wien sein zu dürfen, vor allem eine physische Veranstaltung miterleben zu dürfen. Liebe Andrea, als du mir den Titel geschickt hast, habe ich mir kurz überlegt, Todsünden, ich bin eigentlich nicht Pfarrer. Ich habe jetzt trotzdem eine Predigt vorbereitet. Übersedation, das ist relativ schnell abgehandelt, ist sicher nicht gut und verpasst das Weaning auch nicht. Aber ich versuche jetzt also meine Erfahrungen aus dieser ganzen Geschichte zusammenzutragen. Todsünden mit der Industrie habe ich keine. Wenn ich über Todsünden spreche, dann kommt mir das in Sinn. Das ist Bern, das ist meine Geburtsstadt und wo ich die Kindheit verbracht habe, und über dem Haupteingang der Kathedrale ist dieses jüngste Gericht. Und ich habe mich eigentlich bis gestern immer nur für unten rechts, dort ist die Hölle, wie wir noch sehen werden, interessiert. Michael, du hast dann gestern gesagt, ja, der Vortrag hier kulminiert in Corona, und ich meine nicht, jetzt habe ich das für dich eingebaut. Also da ist ja noch der Himmel. Das ist relativ langweilig für einen vierjährigen Knaben, das sind alle brav dort und das ist ein Tor, aber ich weiß aus der Zeitung, so langweilig ist es dort oben doch nicht, seit die G1-Regel gilt und die Zertifikatspflicht beim Petrus. Also diese Slides sind extra für dich. Na gut, schauen wir jetzt doch die Hölle an. Da sind ja die Todsünden abgebildet und dort ist es auch immer etwas spannender. Und da hat es wahrscheinlich ein ehemaliger Casanova, der wird da etwas traktiert. Und als vierjähriger Knabe war ich überzeugt, der hat neben das WC gepinkelt. Also ich wurde dann ein Sitzpinkler von dem. Und so hat es ja eben das in sich mit diesen Todsünden. Also die haben ja alle irgendeine Religion dahinter und einen Kontext dahinter. Und daraus entstehen Sachen. Das ist auch bei uns auf der Intensivmedizin so. Jetzt Hand aufs Herz, wenn ich da so rumschaue in Ihrer Intensivstation, wie lange sind Sie dort? Also ich war an vielen Orten, habe x-mal gewechselt. Und wenn Sie dann auf unsere Partner schauen, zum Beispiel die Schulpflegenden, wie lange sind die dort? Die sind ungefähr gleich alt und die haben aber diese ganze Geschichte mitgemacht. Also da ist die Religion der Station, die wird immer noch verbreitet und wir haben gar keine Ahnung davon. Und ich habe dann beim Vorbereiten mal so mein Blaubuch von meiner ersten Tätigkeit, das war meine erste Stelle 1997, das könnt ihr jetzt ausrechnen, wie uralt ich bin, hervorgenommen und mal geschaut, ja, was steht dann zum Thema Sedation und Weaning dort drin. Und das ist wahrscheinlich, was die Schulpflegende dort immer noch unterrichtet. Oberstes Gebot war, keine Alarme, stabiler Patient, also keine Selbstextubation, nicht stürzen aus dem Bett, das heißt schon mal Narkose mit anderen Worten. Nicht pressen, das ist mehr als Narkose, das ist tiefe Narkose, wenn man es nicht mit Relaxation machen will. Und stabil, nachts möglichst schlafen lassen, das sei ja der Tagesrhythmus vom Mensch. Also nie extubieren nachts, wir werden noch sehen, das macht Probleme. Und wenn ich dann noch weiter schaue, wie macht man sich stabil, ja, das Volumenmanagement, ich werde nicht davon sprechen, müssen keine Angst haben. Aber die waren alle hypervolem, dass sie möglichst immer die gleiche Katecholamindosis haben. Das sind die Prozesse, mit denen die unsere Peers, die uns helfen, die Pflege auszubilden, sozialisiert wurden. Und wenn wir dann glauben, wir hätten das Zeug jetzt im Griff, ich bilde mir das natürlich immer wieder ein, aber ich muss dann immer wieder feststellen, dass das nicht so ist, und ich habe Ihnen da ein schönes Beispiel mitgebracht. Das ist unser PDMS, ich will nicht alles erklären, die blauen Balken, das ist die Abweichung von der 100% Sättigung, Sie sehen Katastrophe, oder das donnert in den Keller, dann sehen Sie auch, dass mit der Pulspressure irgendwas überhaupt nicht stimmen kann, also am Anfang gab es da noch eine, und da so in den zwei Drittel rechts ist dann auch gut, weil da war eine ECMO drin. Was ist das? Das war eine Patientin, die wollte sich mit Calcium-Antagonisten und Beta-Blocker umbringen. Die kam in Reha-Situation quasi auf Diebs. Wir hatten dann das Pech, dass das ECMO-Team zu dem Zeitpunkt in einem anderen Spital bei einem Corona-Patienten einen ECMO einbaute. Es war natürlich nachts, wie immer, und das ging dann etwas länger. Man hat die dann intubiert, man wollte ja nichts, war so dilatatives gehen, ist auch richtig, also man hat mich da zu Alarm gebraucht. Jetzt kommt eben das dicke Ende, das ist dann weitergelaufen, ihr seht wahrscheinlich die Zahl nicht, aber dort steht 20 Milligramm pro Stunde. Und Sie können sich vorstellen, nach so einem Kreislaufversagen steigt dann auch mal kurz die Leber raus und der Metabolismus von Midazolam ist wahrscheinlich weg. Auf jeden Fall nach 4 Tagen war dann das Calcium Antagonist eliminiert, Beta-Blocker eliminiert, Herz hat sich erholt, ECMO ausgebaut, aber Patientin wird nicht wach, weil Sie sehen da hochtherapeutische Midazolam-Spiegel plus Metaboliten. Also wir haben das immer noch, ich habe das Zeug immer noch. Also das schreit nach der Prozessanalyse. Und ich möchte Sie jetzt mitnehmen auf eine Geschichte, die meine Geschichte ist, die auch nicht immer funktioniert hat. Vielleicht als Denkanstöße, wenn Sie diese Prozesse revidieren, wie man vielleicht erfolgreicher ist als ich. Das fängt einmal an mit der Tatsache, dass ich mir einfach auffiel, dass ich, als ich die Station als Leitung übernahm, dass die Patienten einfach zu lange da sind. Und dann habe ich mir überlegt, warum. Ja, die sind halt sediert. Dann habe ich mal einen Score gebaut im Haus, dass man in all diesen Stationen schauen kann, wie die RAS, also die Ramsey Sedation Scores, verteilt sind. Und ihr seht da diese dritte von rechts, das ist der Abfallkübel, Visceral, Transplantation und alles, was sonst noch reinkommt, katastrophal schlecht. Oder das sind fast ein Drittel, haben eine RAS von über minus 3. Bin dann mit meiner Pflegeleitung zusammengesessen. Also wir haben da eben genau diese Geschichte von Aufarbeiten, das war dann die Tradition und so, haben wir das besprochen und ihr seht, Riesenerfolg, wir haben das runtergekriegt. Kompliment an meine Kollegin, die Emanuela, ihr seht ihre Station natürlich super, die hat viele Gründe, warum man tief sedierte Patienten hat, deutlich viel weniger. Also man sieht schon an dem, dass da ein gröberes Problem war. Gut, ich war dann extrem glücklich, dass ich das runterkriegte und habe dann mich hinter die Daten gesetzt und dachte, dass der Length of Stay auch runtergeht. Glaubt ihr, das ist so? Müsste, oder? Na, du hast wahrscheinlich auch schon solche Experimente gemacht, war natürlich nicht so. Also wir sehen die Length of Stay, das sind die Kurzliegeranalysen, also das sind Patienten, die intubiert auf Deeps kamen und eigentlich am nächsten Tag verschwinden sollten. Wenn Sie einen Early Recovery After Surgery haben möchten. Und wir sehen auch, dass das Problem tatsächlich irgendwo auch mit dem Sedieren-Beatmen zu tun hat, weil sobald die Patienten extubiert waren, das ist die rechte Grafik, dann waren die eigentlich nicht mehr da. Also die hatten null Schichten nach der Extubation. Also wir haben nachhaltige Probleme immer noch. Und wenn man etwas in die Literatur geht, dann hätte man das voraussehen können. Das ist eine prominente ältere Arbeit im JAMA, wo man geschaut hat, was nützen Sedationsprotokolle. Die nützen eben nichts, wenn man sie einfach alleine einsetzt. Trotzdem ist es eine Empfehlung. Das ist die Choosing Wisely von der amerikanischen Gesellschaft. Und ich bin dann noch einmal in mich gegangen oder ins Team gegangen und wir haben uns die Gretchenfrage gestellt. Nicht, wie es mit der Religion steht, sondern wie es mit der Sedation steht. Man könnte ja noch weniger sedieren und ich möchte da jetzt kurz Sie mit einbeziehen. Ich hoffe, Sie haben alle ein Handy bei sich. Scannen Sie doch schnell diesen Score ein und sagen Sie mir, ob Sie auf Ihrer Station die Sedation bereits eliminiert haben. Also es gibt, ich werde Ihnen dann noch zeigen, Literatur dazu, dass man ohne Sedation beatmen kann. Machen Sie das nie? Machen Sie das selten? Oder ist das Ihr Standard, dass Sie Patienten nicht sedieren, wenn sie beatmen? Ich hoffe, alle konnten den Score lesen. Dann bitte ich die Regie, dass wir sehen, wie sie stimmen. Das war schon gut. Ah, ich sehe Stop, ich sehe es nur hier nicht. Okay. Also Beteiligung ist nicht so gut. Was würden Sie erwarten, wenn ich habe diese Frage auch schon in Pflegevorträgen gestellt. Was kommt daraus? Sie glauben es nicht, da kommt immer, ist der Höchste. Mache ich doch immer, bevor ich den Patienten extubiere, ich stoppe die Sedation. Und das ist auch wieder ein Wahrnehmungsproblem. Wir sind wahrscheinlich holistisch denkend, selten stimmt wahrscheinlich. Also bei uns sind das knapp 5%, die dann wirklich ohne Sedation gehen. Das sind meistens Patienten, die lange beatmet werden mit einem chronischen Problem. Aber es ist tatsächlich selten. Aber das ist auch wieder die Wahrnehmung, ob wir das machen oder ob wir das nicht machen, die klar unterschiedlich sein kann. Darf ich wieder die Slides haben? Ja, weil es gibt ja wirklich wunderbar lautende Titel. Ich kann mich erinnern, als ich über diesen Artikel damals gestolpert bin, Protocol of No Sedation. Wow, super. Und dann, wie man so Artikel anschaut, schaut man schnell, wie die Figuren anschauen. Das ist die Figur dazu, funktioniert. Also das scheint eine Anleitung zu sein, wie man das macht und das funktioniert. Gut, schauen wir doch schnell mal rein. Also es funktioniert natürlich nicht in allen. Die haben alle, die eine therapeutische Sedation natürlich brauchen, ausgeschlossen. Was haben sie dann gemacht? Sie haben erst nach 24 Stunden, das ist nicht meine Problempopulation, by the way, haben sie versucht, sie mit einem sedierenden Opiat zu handeln, und wenn das nicht gegangen ist, mehrfach hat man sie auch wieder sediert. Das ist ja wahrscheinlich nicht so schlecht, aber die Kontrollgruppe, die haben das so gemacht wie auf der Station Vorintervention, die ich Ihnen beschrieben habe. Die haben ein Ziel von -3 bis -4 angestrebt, ich glaube, das wollen wir alle nicht. Und was haben sie vor allem gemacht? Sie haben tonnenweise Midazolam gebraucht, also das ist die Outcome. Tabelle, da Sie sehen unten, die haben massiv weniger Midazolam verwendet, und das ist eigentlich nicht eine Studie von No Sedation, sondern die schaut, ob man Midazolam nicht verwenden sollte. Ja, jetzt das ist das Gift, und geht es dann auch mit weniger Gift, oder ist es immer noch so, wenn man weniger Gift verwendet? Es gibt eine zweite Folgestudie, multizentrisch, 710 Patienten, sehr gut gemacht. Auch da natürlich viele ausgeschlossen, weil die aus irgendeinem Grund doch eine Sedation brauchten. Und auch hier hat man mit Morphin, einem sedierenden Schmerzmittel, versucht, die Patienten am Gerät den Komfort herzustellen, mit aber einer deutlich adäquateren Kontrollgruppe. Also hier ist der RAS nur -2 bis -3 angestrebt. Sie haben das täglich einmal evaluiert, das könnte man wahrscheinlich auch noch häufiger machen. Und sie haben vor allem nicht versucht, eher nicht Midazolam zu verwenden. Dass das tatsächlich funktioniert, zeigen sie auch mit den RAS-Daten. Also die nicht sedierten waren leicht ansediert, muss man sagen, trotzdem. Und in der Sedationsgruppe schön im Ziel. Was passiert? Sie kennen ja wahrscheinlich die Studie, es ist no difference. Also mit anderen Worten, wenn man vernünftig sediert, mit vernünftigen Medikamenten sediert, ist das wahrscheinlich auch nicht der Weg, der mein Problem, das ich mit Einführen von Maßnahmen, wie man die Sedation steuert, nicht vorwärts kommt. Ja, wo liegt dann das Problem? Und ich denke, Michael hat vorhin das ja schon antizipiert, es gibt eben verwandte Sachen. Das ist eigentlich eine andere Frage vom Huhn und Ei. Also wenn Sie Hühner ausrotten wollen und Sie immer die Hühner töten, dann schlüpfen aus den Eiern immer wieder neue Hühner, also das funktioniert nicht. Und wenn Sie die Hühner schlachten, dann schlüpfen auch neue, also das geht nicht. Sie müssen beides angehen. Und das hat ja auch alte Geschichte, aber schön gemachte Arbeit. Diese JAMA-Arbeit, es war im Lancet-Arbeit gezeigt, das waren 4 Stationen, über 300 Patienten, wo sie protokollisiert sowohl Sedationsstopp wie STB-Trial institutionalisiert haben und dann den Outcome angeschaut haben. Das ist ein ganz einfacher Mechanismus, relativ langsam, oder? Das ist nur alle 24 Stunden einmal Assess, aber es ist halt Amerika, wo man den Respiratory Therapist hat, der kommt einmal im Tag vorbei und dann ist er wieder weg. Aber da doch extrem eindrückliche Werte, die haben nicht nur die Beatmungszeiten verändert, sondern sie haben auch, das ist die große rechte Grafik, das ist ja das Wichtige, das ist das Überleben, letztendlich haben sie einen riesen Impact gehabt. Und ich glaube, das ist, was man da mitnehmen kann, wenn man so Prozessanalyse von Todsünden oder Sünden, es nützt nichts, wenn man auf das Einzelelement losgeht, sondern man muss sich überlegen, was hängt zusammen, und Sedation und Beatmung sind wie beim Tango-Tanzen verheiratet miteinander, also man muss die ganzen Prozesse angehen, wenn man Systeme verändern will. Jetzt reicht das. Also ich habe Ihnen ja zu Beginn gezeigt, Sedation, ich habe immer noch diese Ausrutsche. Also da ist wieder einfach was reingelaufen, was nicht reinlaufen sollte. Ich erwische das, weil ich gewisse Monitorings habe, und da sind wir beim Thema der Katze. Also wenn man Protokolle gerne hat und aufstellt, dann sind die meistens kurz sehr effizient, weil man hat alle gut geschult, alle ziehen mit, aber dann geht es wieder vergessen und dann ist es wieder weg. Und bei der Sedation ist es wahrscheinlich für uns alle relativ einfach, weil da können wir Mengen von Schlafmittel monitorisieren, man kann einen RAS monitorisieren, so wie ich das gemacht habe. Aber wie machen wir das mit dem Weaning? Wie wissen wir, ob das Team jetzt zum Zeitpunkt, dass der Patient wach wird, wirklich auch das Weaning gestartet wird? Jetzt, ich möchte Ihnen hier nicht meine eigene Geschichte erzählen, die ist ganz einfach. Wir haben ein Gerät gekriegt, wo man einfach einen Knopf anstellen muss, dann ist es relativ einfach. Dann ist es bitte Autopilot einschalten und das Ganze läuft. Es geht aber auch anders und dafür zeige ich Ihnen eine Arbeit ganz kurz, die im Herzchirurgiebereich gemacht wurde. Das sind postoperative Off-Pump-Patienten. Und die haben auch solche Automaten gekriegt, sie haben aber gleichzeitig sich gesagt, ja, wir schauen, ob wir das nicht auch mit einem sauberen Konzept hinkriegen. Und das wurde begleitet auch von einem Sedationsprotokoll natürlich, weil sonst hätten wir die Huhn-Ei-Frage einfach den anderen Weg rum. Und wir sehen, das funktioniert beides. Also man kann entweder das automatisieren oder man kann das mit einem Protokoll machen. Aus meinen Augen der Vorteil von nicht protokollisiert, sondern automatisiert, ist, dass es dann am dem Moment selber läuft. Also wir haben eine gewisse Chance, dass wenn wir es mal implementiert haben, dass das wie im Auto, das automatisch fährt, wenn es einmal verstanden ist, dann fährt das immer den gleichen Weg und das funktioniert dann. Jo, mit dem möchte ich diese Überlegungen versuchen zusammenzufassen und Ihnen versuchen, vier Messages heimzugeben aus der eigenen Erfahrung. Ich glaube, Todsünden erkennen wir, plagen uns im Alltag, nerven uns, aber wenn man sie eliminieren will, dann braucht es die Religion, es braucht die Kultur darum herum und es braucht die nötigen motivierenden Maßnahmen, dass wir das alles wieder auf die Bahn kriegen. Und wir haben eine zweite Berufsgruppe, mit der wir ganz eng zusammenarbeiten, die oft etwas andere Ziele hat. Und ich sehe das jetzt auch wieder mit den ganzen Bewegungen, Klären von Patientenwillen. Was ich Ihnen erzählt habe, mit natürlich rasch wieder Sedation stoppen, ist nicht unbedingt ganz allein mit Komforttherapie. Also ein Patient in Narkose könnte von außen komfortabler aussehen als einer, der jetzt versucht, ob er auch ohne Tubus atmen kann. Und das sind die Diskussionen, die wir uns stellen müssen, sonst wird es nicht funktionieren. Ich glaube, was auch wichtig ist, ist, dass es genügend Austausch gibt. In der Pflege haben wir den eben etwas weniger, das sind viel konservative Massen, also diese Pflegeteams sind meistens über Jahre an der gleichen Station tätig, hingegen wir Ärzte sind die in der Regel noch eher woanders hingehen oder auch Stationen visitieren. Und ich glaube, das ist etwas, was wir die Pflege mitnehmen müssen auf diesen Weg. Dann können wir auch mit der Zeit mitgehen und moderne Intensivmedizin betreiben. Dann das Zweite ist das ganze Messen. Ich habe Ihnen gesagt, Surrogat zeigen, das Messen für die Sedation ist relativ einfach. Disopriwanverbrauch, Midazolamverbrauch, was auch immer. Was uns immer noch fehlt hier, und da sind wir dran, hoffentlich mal besser zu werden, ist, dass wir das irgendwie objektivieren können. Ich denke, die meisten von uns machen auf ihren Stationen diese RAS-Kurs mindestens einmal pro Schicht, hat eine gewisse Subjektivität und hat ein Problem bei den Tiefsedierten. Also wir sehen das auch bei den Corona-Patienten, die relaxiert wird. Wie findet die Pflege raus, ob der jetzt minus 4 ist und sicher keine Awareness hat, oder ich sage dem immer minus 27 ist, der könnte auch im Burst Suppression Muster sein, das würde dann die Emanuela sehen in ihrem Neuromonitoring, aber wir sehen das nicht auf der Station. Ich glaube, wir brauchen da Tools in der Zukunft, dass wir wie beim Blutdruck eine Plausibilität haben, ob das ungefähr stimmt, was wir messen. Und dann ist es auch einfacher, dann sehen wir im PDMS, wenn es irgendwo Ausreißer gibt und wir können Report machen, dass wir dort eingreifen können. Das Dritte, und das ist, glaube ich, der Grund, warum wir alle Intensivmediziner sind, wir arbeiten in Netzwerken. Und das ist das Thema, das dann die Probleme bereitet, wenn man am System zu schrauben beginnt. dass vielleicht nicht das vielleicht nichts passiert, wie im Beispiel, das ich Ihnen gezeigt habe mit dem Sedationsprotokoll, dass vielleicht etwas anderes passiert. Da habe ich Ihnen ein Beispiel mit einem Tagesablauf, den wir extrem strukturiert haben, und dann haben wir die Pausen wegrationalisiert, das Team hat die Interaktion verloren und dann gab es plötzlich Konflikte. Also wir arbeiten in sehr komplexen Systemen und müssen uns gut überlegen, welche Themen zusammenhängen und auch breit beobachten, was geschieht jetzt, wenn wir an einer dieser Variablen schrauben. Und dann die Message 4. Es gibt noch ganz viele Todsünden. Und viele dieser Todsünden haben Geschichten. Also Volumen wird verabreicht, weil das immer so war und wir müssen die Geschichte herausfinden. Ich habe Ihnen das Anekdote, meine Geschichte mit der Toilette mitgebracht, aber wir haben wahrscheinlich viele so Anekdoten auf unseren Stationen und ich glaube, solange wir die nicht versuchen herauszufinden, warum das jetzt genau so schief läuft und was die Motivation dahinter ist, dann kriegen wir diese Elemente nicht raus. Ja, mit dem möchte ich mich ganz herzlich danken für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf eine angeregte Diskussion.